请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 23. Juli 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über die Geschichte des Kaffeeanbaus in Taiwan berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit dem deutschen Studenten Felix über das Thema Sport in Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Rubio bekräftigt Bedeutung von freier Durchfahrt auf internationalen Seewegen. Außenminister Lin zu Europa-Zusammenarbeit. Polen ist ein wichtiges Puzzlestück. Taiwanischer Kulturminister. China hat Angst vor taiwanischer Kultur. Die Meldungen im Einzelnen. Am heutigen Donnerstag werden Außenminister aus Asien, Europa und Nordamerika erneut gemeinsam auf der Asian Außenministerkonferenz in Manila, Philippinen tagen. Der US-amerikanische Außenminister Marco Rubio postete heute auf der Social-Media-Plattform X, kein Land habe das Recht, den Handel und die freie Durchfahrt auf internationalen Seewegen einzuschränken, einschließlich der Taiwanstraße. Schon gestern hatte er auf einer Pressekonferenz gesagt, Washington werde niemals akzeptieren, dass internationale Seewege irgendwie unter der Kontrolle anderer Länder seien. Am Mittwoch hatte sich Rubio mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen. Auf die Frage, ob er bei dem Treffen die Aktivitäten der chinesischen Küstenwache in der Nähe Taiwans angesprochen habe, erklärte Rubio gegenüber Journalisten, das Thema komme in jedem Treffen auf, da man offensichtlich diese Aktionen ablehne. Ein Sprecher des taiwanischen Außenministeriums sagte heute in Bezug auf Rubios Äußerungen, man bedanke sich für die Unterstützung der USA für regionalen Frieden und Stabilität. China würde weiterhin im Ost- und Südchinesischen Meer sowie der Umgebung Taiwans Grauzonenbelästigungen und militärische Drohungen durchführen. Damit sei China aktuell das einzige Risiko für Frieden und Stabilität in der Region. Taiwan werde weiterhin mit den USA und gleichgesinnten Ländern eng zusammenarbeiten, um gemeinsam Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sowie Freiheit, Offenheit und Wohlstand im Indopazifik zu bewahren. Die taiwanisch-polnischen Beziehungen erfahren in den letzten Jahren immer mehr Aufwind. Nach seinem Treffen mit der polnischen Europaabgeordneten Beata Szijjártó am 20. Juli nannte der taiwanische Außenminister Lin Xiaolong auf Social Media zwei Gründe dafür. Erstens hätten sich beide Länder ihre Freiheit erkämpfen müssen. Auch wenn sich die Herausforderungen, mit denen Taiwan konfrontiert ist, nicht ganz mit denen Polens decken, so verbinde beide Länder doch die Wertschätzung der Freiheit und Demokratie sowie die Beharrlichkeit, angesichts von Schwierigkeiten nicht aufzugeben. Der zweite Grund sei die Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft und Handel. Schrittweise würden Taiwan und Polen eine neue Phase der industriellen Zusammenarbeit einleiten. Insbesondere verfüge Taiwan über Stärken in den Bereichen Technologiefertigung und Innovation, während Polen eine strategische Lage, eine solide industrielle Basis und qualifizierte Fachkräfte aufweise. Durch die Verbindung dieser Stärken entstünden nicht nur bilaterale Geschäftsmöglichkeiten, sondern auch neue Dynamik für die Reindustrialisierung Europas, zuverlässige demokratische Lieferketten und die regionale Sicherheit und Widerstandsfähigkeit. Im vergangenen September war Außenminister Lin zum Warschauer Sicherheitsforum eingeladen worden und hatte dort eine Rede gehalten. Im Juni dieses Jahres reiste er mit einer Wirtschaftsdelegation zur Taiwan Expo in Polen und wurde zudem zu einem Austausch in den polnischen Sejm eingeladen. Es handelte sich um das erste Mal seit fast 30 Jahren, dass ein taiwanischer Außenminister den polnischen Sejm betrat. Das vom taiwanischen Kulturministerium, der taiwanischen Vertretung in Thailand sowie lokalen Gruppen organisierte Thailand-Taiwan Documentary and Film Festival wird vom 22. bis 26. Juli in Bangkok und in der Provinz Koh Kien veranstaltet. Dabei wird die chinesische Botschaft in Thailand verdächtigt, Druck auf das Festival ausgeübt zu haben und die Entfernung des Logos des taiwanischen Kulturministeriums gefordert zu haben. Die thailändischen Veranstalter sollen dies allerdings verweigert haben. Das Filmfestival konnte am gestrigen Mittwoch wie geplant starten. Es wird dieses Jahr bereits zum 8. Mal veranstaltet, dabei ist es das erste Mal, dass eine Einmischung seitens der chinesischen Botschaft vermutet wird. Bei einem Besuch der Comic-Ausstellung in Taipei am Donnerstag antwortete der taiwanische Kulturminister Li Yuan auf Fragen von Reportern. Er bedankte sich zunächst bei der taiwanischen Zivilgesellschaft und den Veranstaltern des Filmfestivals dafür, dass sie darauf bestanden, den Namen des Kulturministeriums nicht zu entfernen. Der Vorfall zeige, dass China große Angst vor taiwanischer Kultur habe, weil diese sehr frei und vielfältig sei. Nach dem Tod des Hongkonger Buchhändlers Lam Wing-Ki am 2. Juli in Taipei wurde im Rahmen der Hongkong Menschenrechtsausstellung im 228 Museum ein Erinnerungsort eingerichtet, wo bereits über 100 Kondolenzbücher gefüllt wurden. Besucher reisten dafür zum Teil extra aus Hongkong an. Die Jinan-Kirche derweil plant für den 31. Juli einen Abschiedsgottesdienst. Es besteht zudem die Möglichkeit, eine digitale Kerze auf einer eigens eingerichteten Gedenkwebseite anzuzünden. Lam war eine Symbolfigur der Hongkonger Demokratiebewegung. Noch vor Inkrafttreten des umstrittenen Nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong siedelte er 2019 nach Taiwan über, wo er seine Buchhandlung neu eröffnete und bis zuletzt aktiv an Protesten gegen das Vorgehen Pekings teilnahm. Er verstarb im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs. Am heutigen Donnerstag startete die 25. Comic-Ausstellung im Taipei World Trade Center. Mit fast 120 Ausstellungen und über 1200 Ständen deckt die Veranstaltung ein breites Spektrum von Comics und Anime über Spiele und E-Sport bis hin zu VTubern ab. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums gibt es in diesem Jahr erstmals eine groß angelegte Punktesammelaktion sowie limitierte Geschenke. Die Veranstalter rechnen mit über 640.000 Besuchern und einem Umsatz von über 300 Millionen Taiwan-Dollar über 5 Tage. Kulturminister Li Yuan nahm zwar nicht an der Eröffnungsfeier teil, nahm sich aber dennoch Zeit für einen Besuch der Messe und lobte die in den letzten Jahren immer dynamischer werdenden Entwicklungen der taiwanischen Comic-Szene. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex Taiex ist heute um 25,03 Punkte gestiegen, das sind 0,06%. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.850,81. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 892,52 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 24,12 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 23. Juli. Heute ist es in Taiwan weitestgehend sonnig bei Temperaturen bis zu 36 Grad. Im Norden und an der Südspitze kommt es zudem zu Gewittern. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 24. Juli. Morgen wird es im Norden sonnig, im Süden regnet es weiter. Die Temperaturen liegen dabei bei bis zu 36 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 23. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Herzlich willkommen nun wieder zur Sendereihe Formosaik. Am Mikrofon begrüßt Sie Uta Rindfleisch. Heute wollen wir einen Blick in die Geschichte des Kaffees in Taiwan machen. Laut historischen Aufzeichnungen gibt es 2 Berichte über die Einführung von Kaffee in Taiwan. Die erste stammt von einem James Davidson in seinem 1903 erschienenen Buch »The Island of Formosa, Past and Present«. Demnach begann der Kaffeeanbau in Taiwan 1881, als die Dezi Trading Company mit Sitz in Dadaocheng Samen aus San Francisco mitbrachte und diese im heutigen Sanxia und Banqiao anpflanzte. Der andere Bericht stammt von Tashiro Yasusada, einem Techniker im Kolonialbüro des Generalgouverneurs von Taiwan, in seinem 1911 erschienenen Buch Reports on Tropical Plant Breeding Grounds, Band 2. Darin beschreibt er, wie die Dezi Trading Company 1884 100 Setzlinge aus Manila mitbrachte und diese in Sanxia anpflanzte. Der Kaffeeanbau war zu dieser Zeit jedoch rein experimentell. Erst während der japanischen Besatzungszeit kam es zu einer umfassenderen Entwicklung. Die Meiji-Restauration brachte viele westliche Sitten nach Japan, darunter auch den Kaffeekonsum, der sich in der japanischen Gesellschaft allmählich etablierte und die Nachfrage nach Kaffee stetig steigen ließ. Noch bevor Taiwan als Kolonie an Japan fiel, wurde in verschiedenen Teilen Südjapans versucht, Kaffee anzubauen. Später begann die japanische Kolonialverwaltung Taiwans, auch in Taiwan Kaffee anzubauen. Im Jahr 1902 beauftragte das Büro des Generalgouverneurs den eben erwähnten Tashiro Yasusada mit der Gründung der Hangchun Tropical Plant Breeding Farm, heute das Hangchun Forschungszentrum des Taiwan Forstforschungsinstituts in Hangchun. Dort sollten Versuche zum Anbau tropischer Nutzpflanzen, darunter auch Kaffee, durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Versuche wurden 1907 auf der Tokioter Industrieausstellung präsentiert und die Qualität des taiwanischen Kaffees wurde 1915 während der Intonisierungszeremonie von Kaiser Taisho bestätigt. In der Folge wurden bis 1929 in ganz Taiwan Kaffeeanbauversuche durchgeführt, unter anderem in Dongshi, Jiayi, Pingdong und Taidong. 1917 wurde die Jiayi-Zweigstelle der Gartenbauversuchsstation des taiwanischen Kolonialamtes, der Vorläufer der Jiayi-Zweigstelle des taiwanischen Landwirtschaftsforschungsinstituts, gegründet. Dort wurden Tashiros Experimente zur Sammlung von Keimplasma fortgeführt und bestätigt, dass Arabica eine für den Anbau in Taiwan geeignete Sorte ist. Bis heute ist die Jiayi-Zweigstelle des taiwanischen Landwirtschaftsforschungsinstituts eine bedeutende Forschungseinrichtung für die Kaffeeforschung in Taiwan. Nachdem Probeanpflanzungen die Eignung Taiwans für den Kaffeeanbau bestätigt hatten, begannen verschiedene Handelsunternehmen ab 1927 mit dem Kaffeeanbau in Taiwan. Zu den bekanntesten Beispielen zählen die Hinode Ananas Farm in Pingdong, die Farm der Neiwai Food Company in Jiayi, die Farm der Tunan Industrial Corporation GmbH in Douliu und die Sumita Products GmbH in Uhe, Hualien. Diese Entwicklung war jedoch nur von kurzer Dauer. 1933 kam es zu einem großflächigen Ausbruch des Kaffeerostes, weshalb viele der Kaffeebäume geschlagen werden mussten. Nach der Gründung der Taiwan Development Corporation im Jahr 1936 wurde die Entwicklung der taiwanischen Kaffeeindustrie an der Strategie der Expansion nach Süden ausgerichtet. Bis 1942 hatte die Anbaufläche fast 1000 Hektar erreicht. Mit der Eskalation des Krieges verlor Kaffee jedoch seine militärische Bedeutung. Arbeitskräfte und Ressourcen konnten nicht effektiv für die Kaffeeproduktion eingesetzt werden. In Verbindung mit Faktoren wie Kaffeerost, kleinen Anbaugebieten, hohen Preisen und uneinheitlicher Qualität ging die taiwanische Kaffeeindustrie bis zum Abzug der Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich Taiwan in einer schwierigen Lage und benötigte dringend einen Wiederaufbau. Soziale Stabilität stellte sich erst in den 1950er Jahren ein. Der Wiederaufbau der Landwirtschaft spielte dabei eine entscheidende Rolle. Da damals die internationalen Kaffeepreise stark gestiegen waren, wurde mit Hilfe der USA auch der Kaffeeanbau wieder belebt. Die größte Produktionsstätte war damals die Douliu Economic Farm im Kreis Yunlin, gefolgt von der Huisun Forest Farm mit rund 10 Hektar Anbaufläche. Die Douliu Economic Farm, ehemals die japanische Tunan GmbH, bewirtschaftete etwa 35 Hektar Kaffee und produzierte jährlich 22.000 Kilogramm. Sie errichtete außerdem eine Kaffeeverarbeitungsanlage mit der größten Kaffeeröstmaschine im Fernen Osten und lud Dr. Goto, einen amerikanischen Kaffeeexperten aus Hawaii, zur technischen Beratung nach Taiwan ein. Landwirtschaftliche Betriebe entsandten Personal ins Ausland, um Anbautechniken zu erlernen. Der bekannteste Kaffeeexperte war Chu Qingguo, ein technischer Spezialist der Jiayi-Niederlassung des Landwirtschaftlichen Forschungsinstituts. Leider war diese Blütezeit nur von kurzer Dauer. Die internationalen Kaffeepreise fielen, der Inlandsverbrauch stagnierte, es gab keine Abseitsmärkte für Kaffeeprodukte und dazu kam ein Arbeitskräftemangel. Dies alles veranlasste die Regierung, die Subventionen für die Kaffeeproduktion einzustellen. Ohne staatliche Unterstützung und Subventionen wurden die Kaffeeplantagen auf andere Anbaukulturen umgestellt und die Kaffeeindustrie kam erneut zum Erliegen. In den 1980er Jahren erlebte Taiwans Wirtschaft einen Aufschwung und das Land engagierte sich aktiv in internationalen Handelsorganisationen. Kaffee wurde immer beliebter und die Inlandsnachfrage explodierte. Der Kaffeeanbau erlebte in ganz Taiwan eine Renaissance. Damals kostete ein Kaffeesetzling angeblich 30 NT-Dollar. Aufgrund des hohen Preises konnte der Kaffee jedoch nicht mit ausländischen Preisen konkurrieren und der Erfolg war nur von kurzer Dauer. Nach dem Jahr 2000, beeinflusst von der Globalisierung, entstanden in Taiwan zahlreiche Kaffeeketten. Kaffeemaschinen machten nun Kaffee schnell und bequem zugänglich. Kaffee begann ein fester Bestandteil des Alltags zu werden, unabhängig von der Gesellschaftsschicht. Fast jeder trug bald eine Tasse Kaffee bei sich. Kaffee wurde zum Trendgetränk. Mit der zunehmenden Beliebtheit des Kaffeekonsums begannen die Verbraucher Wert auf Qualität zu legen und unterschieden zwischen sortenreinen und aromatisierten Kaffees für verschiedene Kundengruppen. Spezialitätenkaffee gewann allmählich an Bedeutung. Im Bereich der Landwirtschaft konzentrierte sich die Regierung nach 1990 verstärkt auf die Entwicklung lokaler Kultur- und Wirtschaftszweige. Die landwirtschaftliche Entwicklung verlagerte sich hin zu einer veredelten Landwirtschaft, einer Freizeitlandwirtschaft und einem Produktions- und Vermarktungssystem, das lokale Besonderheiten zur Modernisierung der Landwirtschaft einbezog. Nach dem Erdbeben vom 21. September 1999 und dem Taifun Morakot im Jahr 2009 wurde der Kaffeeanbau in Verbindung mit Tourismus und Freizeit zu einer wichtigen Option für den Wiederaufbau. Laut den Statistiken der Landwirtschafts- und Lebensmittelbehörde gab es 2011 in ganz Taiwan 763 Hektar Kaffeeplantagen mit einem Ertrag von rund 824 Tonnen. In den Landkreisen Nantou, Taitung, Pingtung und Jiayi wurden jeweils über 100 Hektar bepflanzt. Die neue Generation von Kaffeebauern betreibt ähnlich wie die Teebauern einen nahtlosen Prozess vom Anbau über die Weiterverarbeitung und Rüstung bis hin zum Vertrieb und sichert so die Kaffeequalität und die lokale Produktion. Sie erreichen die Verbraucher direkt und positionieren taiwanischen Kaffee als Spezialitätenkaffee. Dennoch steht taiwanischer Kaffee weiterhin vor Herausforderungen wie hohen Preisen, geringer Gesamtproduktion und schwankender Qualität. Im November 2012 veranstaltete die Landwirtschafts- und Lebensmittelbehörde im Taipei World Trade Center ihre erste Bewertung einheimischer Spezialitätenkaffeebohnen. Hochwertige Kaffeebohnen aus dem ganzen Land wurden zur Teilnahme eingeladen. Die Bewertung erfolgte in den Kategorien gewaschener und teilfermentierter Kaffee und die Ergebnisse wurden von Kaffeebauern und Verbrauchern positiv aufgenommen. Hinter diesen Ergebnissen stehen die Auswahl von Kaffeesorten durch die Produzenten, das Anbaumanagement und die vielfältigen Weiterverarbeitungstechniken. Dadurch wurde ein Klassifizierungssystem für heimische Kaffeebohnen etabliert, das Spezialitätenkaffee zu einem Markenzeichen der taiwanischen Kaffeeindustrie machte und die nachhaltige Entwicklung der heimischen Kaffeeindustrie förderte. Soweit diese geschichtliche Entwicklung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. In Zukunft werde ich sicher noch weiter Gelegenheit haben, über taiwanischen Kaffee zu berichten und auch Kaffeebauern zu interviewen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang.
Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Felix aus Hamburg, derzeit Masterstudent an der National Zhengzhou-Universität. Wir sprechen weiter über die sportlichen Aktivitäten, an denen Felix hier in Taiwan teilgenommen hat und teilnimmt. Im ersten Teil hatte Felix zum Beispiel von seiner Teilnahme an der Peaks of Taiwan Grand Cycling Tour erzählt und ich wollte von ihm wissen, wie er die Organisation dieser Rennen einschätzen würde.
Ich fand, es war ziemlich gut organisiert, dieses Rennen. Also das Anmelden ging problemlos. Gut, das erste Rennen war am Yangmingshan, da konnte man sehr einfach anreisen, weil es eben in Taipei ist. Wir wohnen in Taipei, wir sind in Taipei. Ja. Da musste man jetzt nichts groß organisieren, nicht irgendwo übernachten. Das war also sehr unkompliziert. Und dann der Start verlief in drei Wellen, wo alle 10 Minuten eben eine Gruppe losgeschickt wurde, damit sich eben das Feld so ein bisschen auseinanderzieht. Mhm. Und das ist ein Rennen, das fährt quasi jeder für sich. Jeder hat seine eigene Zielzeit und macht das quasi, um sich selbst zu schlagen und nicht unbedingt da, um in der Ausreißergruppe vorne mitzufahren, die es ja eben, weil es eben in Wellen gestartet wurde, so gar nicht gibt. Und dann gibt es, ich glaube, es gab 4 Verpflegungspunkte, wo man eben Wasser nachfüllen konnte, nochmal irgendwie eine Banane essen, Riegel sich nehmen. Und was mich vor allem beeindruckt hatte, war, dass sie eben auch die Sicherheit sehr ernst genommen hatten. Weil das Rennen hatte nicht auf abgesperrten Straßen stattgefunden. Das heißt, es fuhr durchaus auch noch mal ein Auto auf der Strecke. Es gab medizinisches Personal, Notfallsanitäter, die auf Motorrädern die ganze Strecke oder Streckenabschnitte, denen ihnen zugeteilt wurden, immer abgefahren sind. Es gab am Start und Ziel quasi eine medizinische Kommandozentrale und die hatten einen riesen Fernseher und irgendwie jeder der Notfallsanitäter hatte eine Bodycam und das lief da alles zusammen. Die hatten eine große Karte und haben gesehen, wo sich die FahrerInnen befinden. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass das eben so gut organisiert war. Das hat einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben, dass zu wissen, dass wenn was passiert, sind da Menschen, die haben die Augen offen, die sind da, die haben Ahnung. Und das hat also sehr gut funktioniert. Und das ist so die Organisation vom Rennen selber, der Organisator, der das macht. Das zweite Rennen hat am Taipingshan stattgefunden. Das ist ein Berg oder ein Gebiet, das ist ein bisschen weiter weg von hier. Das ist südlich von Ilan. Ilan ist eine Stadt an der Ostküste und von dort geht es Richtung Süden ein Tal in die Berge und in das Tal hinein. Dort hat dieses Rennen stattgefunden, ging auch mehrmals rauf und runter. Auch da gab es Verpflegungsstationen und medizinische Versorgung. Was dort aber gut geklappt hat, ist, weil das eben weiter weg ist, musste man da irgendwie die Anreise organisieren. Ja. Und es gibt eine sehr große Community an Radfahrenden hier, mitunter auch eine Gruppe, die nennt sich Taipei Slow Cyclist. Und die vernetzen sich quasi über den Messenger Line. Da gibt es eine große Gruppe und jeder postet da, hey, ich fahre morgen da und da lang oder ach, möchte morgen jemand hier und hier lang fahren. Da findet man immer jemanden, der Lust hat, mit einem eine ähnliche Route zu fahren. Und aus dieser Gruppe haben eben auch einige Menschen in diesem Rennen teilgenommen. Das heißt, man konnte dann quasi zusammen die Hinreise und Abreise organisieren. Das heißt, wir waren dann zu 7, konnten uns quasi einen Van mieten, wo wir dann alle Räder aufs Dach stellen konnten. Der Van, den konnten wir auch an der Strecke irgendwo platzieren, noch mit Verpflegung für uns persönlich, dann auch unabhängig von den schon bestehenden Verpflegungsstationen. Und dann konnte man sich irgendwie in der Nähe vom Start ein Hotelzimmer teilen und so ging das dann als Gruppe sehr günstig und unkompliziert, da diese Anreise zu organisieren.
Ist das auch die Gruppe, mit der du so öfter mal trainierst?
Ja, also ich trainiere entweder für mich alleine, mache mir dann irgendwie einen guten Podcast und Musik auf die Ohren und fahre dann da meine kleinen Bergstraßen auf und ab. Oder ich habe noch so eine Handvoll Freunde, mit denen ich auch Rad fahren kann. Aber wenn ich keine Lust habe, alleine zu fahren oder meine anderen Radfreunde gerade keine Zeit haben, dann gucke ich schon auch gerne in die Taipei Slow Cyclist Gruppe rein und was gibt denn da gerade, wer ist unterwegs und schließe mich dann da einer Fahrt an. Viele von denen scheinen eher im Norden Taipeis zu wohnen und fahren dann Richtung Yangmingshan. Ich selber wohne im Süden Taipeis. Das heißt, da muss ich dann immer überlegen, lohnt es sich für mich, da noch irgendwie eine Stunde anzufahren, mich durch die Stadt, durch den Verkehr zu schlagen? Oder fahre ich dann doch einfach für mich in den Süden rein? Ein paar Mal habe ich das selbst auch schon reingeschrieben, dass ich jetzt Richtung Süden eine Route fahren würde.
Obwohl, wenn ihr euch immer trefft, so morgens um 6 oder 7, das ist auch kaum Verkehr.
Das stimmt.
Aber es ist trotzdem von dir in Muja bis nach oben ist doch schon eine gute Anfahrt. Ja, da hast du schon mal warm gefahren.
Da ist man schon gut warm, wenn man ankommt, genau. Genau, morgens, wenn man sich um 6 Uhr trifft, dann kann man noch durch die Stadt hinfahren. Da ist der Verkehr noch nicht so schlimm. Gerade irgendwie Sonntagmorgens, da kann man gut dann irgendwie einfach auf der großen Straße durchflitzen und hat nicht zu viel Verkehr. Auf dem Rückweg dann, wenn man sich irgendwie so richtig kaputt gefahren hat am Berg und dann noch nach Hause muss und dann aber keine Lust hat, durch den Verkehr zu fahren, kann man auch am Fluss entlang, durch Taipei fließen 3 Flüsse, die quasi die Innenstadt so auf drei Seiten umschließen. Und wenn man da quasi vom Norden nach Süden möchte, könnte man quasi einmal an diesem Fluss entlang um die Innenstadt. Ja. Das dauert dann aber, das zieht sich dann doch ganz schön, vor allem wenn man sich so richtig schön kaputt gefahren hat am Berg vorher. Ja. Aber trotzdem lohnt es sich, also manchmal lohnt es sich trotzdem schon mal auch nach Norden in den Yangmingshan zu fahren.
Ja, du hast ja jetzt schon von deinen zwei Bergrennen erzählt, als ja, die sehr beeindruckend sind. Gibt es sonst irgendwelche Veranstaltungen oder Rennen, an denen du teilgenommen hast, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich glaube, das war mein erstes Rennen auf Taiwan, damals auch während eines Austausches. Mhm. Ich glaube, im Herbst 2023 war das dann. Es gibt nämlich auch eine Reihe von Rennen, die quasi die gesamte Länge der Insel abfahren. Das nennt sich dann Shuangta, quasi die Zwillingstürme, die zwei Türme. Mhm. Das heißt vom nördlichsten Leuchtturm bis zum südlichsten Leuchtturm. Und das sind dann 520 Kilometer entlang der Westküste, einmal vom ganzen Norden, vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten Punkt der Insel. Und das ist ein Rennen, an dem ich auch teilgenommen habe. Und das war eine ziemlich interessante Erfahrung. Vor allem hat mich beeindruckt, wie viele Menschen daran teilnehmen. Also ich meine, das ist ein Rennen, also da musst du schon Bock drauf haben, dich 520 Kilometer auf dem Fahrrad abzuquälen. Ah. Und der Start war um Punkt Mitternacht da ganz im Norden und da musst du irgendwie hinkommen. Also da musst du schon irgendwie ein bisschen verrückt für sein vielleicht oder irgendwie schon wirklich Bock drauf haben. Ah. Und dann ist man da und dann sind das aber 1200, 1300 Menschen, die da am Start stehen. Ich war vollkommen baff davon, wie viele Menschen da Bock drauf haben. Und das ist eine der Sachen, die mich eben hier auf Taiwan sehr beeindruckt, wie aktiv und sportlich viele Menschen sind. Und ich meine, es ist eine kleine Insel mit vielen Menschen, ist alles unglaublich konzentriert, aber egal, wo man hier in der Stadt hingeht und ob man jetzt am Fluss entlang fährt, zu jeder erdenklichen Tageszeit immer sieht man andere Menschen, die alle erdenklichen Sportarten machen und ja. Selbst so nischige Fahrrad-ultralange Rennen haben so einen großen Zulauf. Ja, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das Rennen war natürlich auch eine coole Erfahrung, da einmal die ganze Länge der Insel entlang zu fahren. Wobei natürlich vieles in der Dunkelheit stattgefunden und die Westküste ist die Küste, die so ein bisschen flacher abfällt vom Gebirge Richtung der Taiwanstraße. Und da ist, wo sich die ganze Industrie ansiedelt, weil eben die Ostküste da ist. Da fallen die Berge direkt ins Meer, da ist kein Platz. Ja. Das heißt, das war jetzt nicht die schönste Strecke. Und man ist Mitternacht gestartet, irgendwie die Hälfte der Zeit war man eh in der Dunkelheit unterwegs. Also es war jetzt keine schöne Route oder keine Sightseeing-Tour, es ging wirklich nur um die sportliche Herausforderung. Ja. Es gibt dasselbe Rennformat, aber auch einmal entlang der Ostküste. Mhm. Da schiele ich gerade so ein bisschen drauf, da fällt, ich glaube, im Januar findet das Rennen statt, okay. Da teilzunehmen.
Das ist wahrscheinlich etwas schöner, aber ich kann mir noch vorstellen, auch ein bisschen anstrengender, weil die Strecke dann doch mehr hoch und runter geht. So.
Mehr hoch und runter, auch noch ein Ticken länger. Ich glaube, es sind 560 Kilometer dann entlang der Ostküste, weil eben dann doch mit den ganzen Bergen, die da eben direkt schroff ins Meer fallen, muss man dann doch manchmal ein bisschen ins Inland ausweichen, einige Berge hoch und runter fahren. Also auf jeden Fall das schönere Rennen, aber auch definitiv das anspruchsvollere. Ja, aber habe ich schon Lust daran teilzunehmen. Dann kann ich am Ende sagen, ich bin einmal um die Insel gefahren, habe quasi beide Küsten einmal abgefahren.
Aha. Ja. Super. Dann trainierst du jetzt schon ein bisschen dafür und bist sowieso am Trainieren.
Ich bin konstant irgendwas am Trainieren. Das ist noch zu weit hin bis zum Januar. Jetzt gerade bin ich am Trainieren für Triathlon, den ich jetzt im Sommer habe, im Juli.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß bei diesen weiteren, erstmal beim Triathlon natürlich, viel Spaß und viel Erfolg und dann bei allen weiteren sportlichen Aktivitäten, die du hier in Taiwan machst und ja, vielleicht klappt es dann auch mit der Route an der Ostküste entlang.
Dankeschön.
Sagt Felix aus Hamburg, derzeit Masterstudent an der National Zhengzhou Universität, mit dem ich mich über seine sportlichen Aktivitäten hier in Taiwan unterhalten habe.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 23. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram-Konto und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.